Morgen, schön wieder da zu sein. Ich habe jetzt nachgeschaut, wenn ich das erste Mal in dieser Gemeinde war. Das war im Frühling 1992. Und das letzte Mal vor dem Sonntag vor einer Woche oder zwei Wochen war es 2011. Also habe ich eine Lücke von 13, 14 Jahren. Aber ich habe mich gefreut, wieder zu euch zu kommen. Ich werde wieder umstellen auf die Schriftsprache. Ich muss mich einfach viel weniger konzentrieren und ich nehme mal an, ihr versteht das alle, oder? Gut. Markus hat uns schon hineingenommen. Wir werden dieses Jahr ja 80 Jahre feiern, Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der Anfang vom Ende dieses Kriegs war der sogenannte D-Day, der Tag der Entscheidung. Unter anderem spielte sich Folgendes ab. Die Alliierten hatten zwei Luftlandedivisionen eingesetzt, das heißt so Fallschirmjäger. Und diese Fallschirmjäger, die wurden aus den Flugzeugen oder sprangen aus den Flugzeugen mitten in der Nacht. Das heißt, sie sahen nichts, sie landeten in einem Gebiet, das sie nicht kannten. Sie wussten nur eines, der Feind ist da. Aber nicht wo und nicht wie. Und sie hatten keine Ahnung, was alles passieren würde. Und Petrus würde vielleicht, wenn er diese Geschichte kennen würde, das als Beispiel nehmen für diese geistliche Wahrheit. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Der Feind ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und wenn wir mit einem Feind nicht rechnen, obschon er da ist, dann kann das verheerende Folgen haben. Ich habe, wie gesagt, diese Predigt überschrieben mit Hoffnung mitten in der Schlacht. Wir stehen in diesem geistlichen Kampf. Und Petrus zeigt uns, da gibt es auch Hoffnung, wenn wir bestimmte Dinge berücksichtigen und vor Augen halten. Ein Theologiestudent bekam einmal die Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben mit dem Thema die Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Und er begann zu schreiben und dachte über das Wesen Gottes nach und war total begeistert, wie Gott ist. Und er schrieb und schrieb und schrieb und schrieb. Plötzlich merkte er, dass die Zeit vorbei war. Und dann schrieb er als letzten Satz einfach noch hin, für den Teufel keine Zeit. Eigentlich gut, oder? Also es ist viel besser, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, mit seinem Wesen, als mit dem Bösen, mit dem Teufel, mit Satan. Und trotzdem müssen wir uns eben mit ihm beschäftigen. Wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was für eine Strategie er hat, wie er wirkt, was er vorhat, dann werden wir ganz schnell in der Falle landen. Petrus beginnt unseren Text, 1. Petrus 5, Vers 6, mit folgenden Worten. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Je nach Übersetzung wird da auch das Wort unterwerft euch der mächtigen Hand Gottes gebraucht. Aber dieses Wort hat in unserem Kulturkreis einen sehr negativen Klang. Viele Leute verbinden das sofort mit Erniedrigung, mit Niederlage, Ausbeutung, Missbrauch. So im Sinn, hier sind zwei Wölfe. Der eine hat gemerkt, er ist dem anderen unterlegen. Also beuge ich mich halt vor ihm, weil ich muss. Sonst wird er mich töten. Für Petrus ist ganz wichtig, dass wir das Erste verstehen in diesen Aussagen, nämlich dieses Beugen vor Gott ist ein freiwilliger Akt. Es ist eine Handlung aus Überzeugung. Ich beuge mich vor diesem Gott, weil ich weiß, dass er mich liebt, weil ich weiß, dass er es gut meint mit mir, weil ich weiß, dass er die Macht hat, mich zu beschützen. Und Petrus gebraucht dann ein ganz bestimmtes Bild, nämlich die mächtige Hand Gottes. Das ist ein Bild aus seiner Bibel, aus dem Alten Testament. Und dort wird die Hand Gottes immer wieder benutzt, um zu beschreiben, dass Gott rettend eingreift in unser Leben. Und dass Gott erzieht. Er zieht in die richtige Richtung. Dazu braucht er seine Hand. Und wenn wir jetzt uns unter diese mächtige Hand Gottes beugen, sagen wir: Gott, ich brauche Rettung. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dein Eingreifen. Und ich sage damit: Zieh mich in die richtige Richtung. Erzieh mich in die richtige Richtung. Also wir unterwerfen uns nicht einem Feind, sondern einem Freund. Jemand, der es wirklich gut mit uns meint. Und diese Unterordnung, die lohnt sich, weil Gott uns dann auf die Beine stellt. Also wir beugen uns und Gott stellt uns auf die Beine. Er erhöht uns zur richtigen Zeit. Und wenn wir uns vor Gott nicht beugen, dann wird er uns irgendwann erniedrigen. Weil auch das hat dann Folgen. Aber das geschieht dann nicht mehr freiwillig. Das geschieht dann einfach. Ich möchte das verdeutlichen an einem Beispiel. Ich denke, jeder von uns kennt das, es gehen Dinge schief in unserem Leben. Wir werden schuldig. Wir werden schuldig gegenüber Gott, wir werden schuldig gegenüber anderen Menschen, wir werden schuldig gegenüber uns selber. Wenn wir Charakter haben, dann haben wir gelernt, wenn wir schuldig geworden sind, uns zu entschuldigen. Aber etwas können wir nicht. Wir können uns nicht entschulden. Wir können uns nur entschuldigen, aber die Schuld bleibt eigentlich da. Der Schaden. Entschulden kann nur Gott. Und Gott wurde Mensch in Jesus, kam auf unseren Planeten. Und Jesus hat als Mensch an unserer Stelle ein Leben geführt, in dem er nie schuldig wurde, nie, kein einziges Mal. Und dann hat er unsere Schuld auf sich genommen und hat dafür den Preis bezahlt mit seinem Leben. Und deswegen jedes Mal, wenn wir zu ihm kommen und uns entschuldigen für etwas, das wir schiefgelaufen ist, kann er uns entschulden. Von der Schuld befreien, vollkommen befreien. Und das führt dazu, dass wir eine bereinigte Beziehung zu Gott haben können. Das führt dazu, dass wir ein neues Leben bekommen als Kinder Gottes, als Sohn und Tochter Gottes. Das ist das, was Petrus begeistert hat. Also dieses Beugen vor Gott geschieht in einem ersten Akt, in dem ich zu Jesus komme und ihm mein Leben anvertraue, mich entschulden lasse, ein neues Leben bekomme, ein geistliches, ein ewiges Leben. Und Petrus gebraucht jetzt ein Beispiel, um zu zeigen, wie sich dieses Beugen vor Gott ganz praktisch auswirken kann. All eure Sorgen werft auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Dieses Beugen vor Gott heißt, ich nehme seine Hilfe in Anspruch. Der Stolze, der Hochmütige, der will alles selber bestimmen, der will alles im Griff haben, der will alles selber machen. Der Demütige, der erkennt, ich brauche Hilfe. Und ich komme zu diesem Gott, der es gut meint mit mir. Und Petrus macht das jetzt ganz konkret, was wir mit Sorgen machen sollen. Wir sollen die Sorgen auf Gott werfen. Das ist ein bestimmter Akt, das ist eine Aktivität, das ist eine Handlung. Und bei diesem Werfen ist das Entscheidendste, dass ich loslasse. Weil wenn ich nicht loslasse, nützt alles Werfen nichts. Aber genau das ist das Schwierigste. Loslassen. Manche Menschen gehen mit den Sorgen so um, dass sie sie von sich werfen, loslassen, an eine Hauswand, um sie dann gerade wieder zu fangen. Das ist nicht der Sinn. Denken wir ein bisschen darüber nach, wie gehen Menschen mit Sorgen um? Es gibt so verschiedene Strategien. Man kann Sorgen verdrängen. Man kann einfach so tun, als gäbe es gar keine Schwierigkeiten. Ich meine, diese Brille, die nützt dann auch nichts, wenn ich vorher diese Augenklappe dran habe. Also verdrängen wird nicht lange gut gehen. Manche haben eine andere Strategie, die dramatisieren Sorgen. Das heißt, die reden andauernd drüber, wie schlimm es ist und wie schlecht es ihnen geht und bombardieren ihr ganzes Umfeld mit ihren Sorgen. Und wieder andere, die versuchen es dann einfach abzuwälzen. Wenn ich lang genug über meine Sorgen rede, da laufen genügend Leute rum mit Helfersyndrom. Irgendjemand wird dann schon irgendwie helfen und eingreifen und mich da aus dem Schlamassel herausziehen. König David von Israel, der zur Zeit des Alten Testaments gelebt hat, machte auch viele sorgenvolle Zeiten durch. Und er kam zu genau gleichen Erkenntnis wie Petrus. Er hat es so zusammengefasst in Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also im Umgang mit Sorgen wird ganz praktisch deutlich, wie es um unser Vertrauen in Gott steht. Es wird einfach sichtbar. Vertraue ich ihm wirklich oder nicht? Ich habe diese Lektionen schon durchbuchstabieren müssen. Und hier steht sicher nicht einer, der das total im Griff hat, mit Sorgen umzugehen. Aber Gott hat mir so viel Verantwortung gegeben, dass ich es gar nicht schaffe, einfach so in den Tag zu starten. Mein Start in den Tag ist immer ungefähr 1,5 Stunden Spaziergang mit Gott. Und ein Hauptteil von diesen 1,5 Stunden ist meine Sorgen auf Gott werfen. Ich meine, schon allein, wenn ich darüber nachdenke, dass ich etwa für 7 Millionen Schweizer Franken an Spenden verantwortlich bin, um unseren Leuten den Lohn zu zahlen, dann wird es mir einfach nur schwindelig. Und ich sage, entweder versorgst du uns oder wir gehen unter. Also bleibt nicht viel anderes übrig. Ich kann sagen, jetzt nach 40 Jahren, ich bin jetzt 40 Jahre mit Jesus unterwegs, nach 40 Jahren, Gott hat immer Wort gehalten, immer. Aber es gibt so ein klitzekleines Problem, das ich mit ihm habe. Und das ist, seine Zeitrechnung ist einfach meistens eine andere als meine. Er hat unglaublich viel Zeit. Es klappt immer im letzten Moment, aber meistens eben im letzten. Und ich denke, für meine Nerven wäre das gut, wenn es manchmal ein bisschen früher wäre. Und so ist mir ein Bild durch den Kopf gegangen von einer Frau, also ich las in der Geschichte einmal, eine Amerikanerin lebte in New York und sie ist einkaufen gegangen. Und dann trug sie ihre schweren Taschen mit sich herum und ging mit diesen schweren Taschen nach Hause. New York, sie wohnte in einem Wolkenkratzer, also ging sie zum Lift. Und das sind ja riesige Lifte, betreutes Liftfahren ist es dann. Also es gibt eine Fahrstuhlführerin. Und die öffnete den Lift und die Frau ging rein und stand da mit ihren schweren Taschen. Und die Fahrstuhlführerin sagte zu ihr: Gnädige Frau, Sie können Ihre Taschen ruhig abstellen. Der Lift wird Sie auch so hoch tragen. Und das wurde für mich so zu einem Bild: Ja, oft stehe ich wirklich auch im Lift und trage die ganzen schweren Taschen mit mir rum, obschon die mächtige Hand Gottes drunter ist und es im Griff hat und hinaufführt. Vielleicht könnte man diese Aussage so zusammenfassen, diese Formel: Unterwerfen bedeutet, die Sorgen auf Gott werfen und das Ergebnis ist Erleichterung. Ich habe so einen Sorgeübergabevertrag gemacht. Er liegt da hinten auf, wer ihn mitnehmen will. Ich habe nur den Anfang von diesem Seelsorgeübergabevertrag hier festgehalten. Das sieht dann ungefähr so aus. Sorgenübergabevertrag zwischen dem Unterzeichnenden und Jesus Christus. Rechtsgrundlage ist das Wort des lebendigen Gottes in 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Paragraph 1. Ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen und verliere alle weiteren Bearbeitungsrechte. Paragraph 2. Jesus Christus übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste Erledigung auf. Und so weiter und so fort. Manchmal ist es eine Hilfe, das auch schriftlich zu machen und dieses Werfen einzuüben, indem ich dann wirklich loslasse. Also Petrus sagt, in diesem geistlichen Kampf ist es wichtig, im Vertrauen an Gott festzuhalten und ein zweites, dem Teufel zu widerstehen. Es geht nämlich weiter in unserem Text, Vers 8 und 9. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Glauben, euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Petrus macht darauf aufmerksam: Wir haben einen Feind. Und mit diesem Feind müssen wir rechnen. Dieser Feind ist da. Und Satan, der Feind, hat ein Ziel. Er will das Vertrauen, das wir in Gott haben, zerstören. Unser Vertrauen in Gott zerstören. Und damit kommen wir in eine Schlacht hinein, in einen geistlichen Kampf, in dem es zwischen Gut und Böse hin und her geht, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis. Und Petrus nennt diesen Feind den Teufel, Diabolos, der Ankläger. Im Alten Testament lesen wir in Zacharia 3, Vers 1, dass er der Ankläger von Gottes Volk ist, von Israel. In Offenbarung 12, Vers 10 lesen wir, dass er der Ankläger der Jesus-Nachfolger ist, also der Christen. Er klagt uns gegenüber Gott an, er klagt uns gegenüber anderen Menschen an, er klagt uns gegenüber uns selber an. Er will Schuldgefühle produzieren, die uns lähmen, die uns niederdrücken, die uns kaputt machen. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass er so arbeitet an uns. Und Petrus sagt, er streift umher, er ist ein Herumtreiber, er schleicht herum, er ist nicht immer sofort sichtbar, dass er da dran ist am Wirken. Aber Gottes Wort zeigt, dass er eine Realität ist. Er ist wie ein brüllender Löwe, der auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das heißt, der Teufel will zerstören. Er hat einen unendlichen Appetit und er hat es auf uns abgesehen. Jeder Christ, der nicht mit dieser Wahrheit lebt, lebt gefährlich. Nun, wie versucht Satan, unseren Glauben zu zerstören? Zum Beispiel, indem er versucht, Christen dazu zu bringen, nicht mehr zu einer örtlichen Gemeinde, Kirche zu gehören, sondern als Solo-Christen unterwegs zu sein. Das ist für ihn viel ein leichteres Opfer, als wenn eine ganze Gruppe zusammen ist, die Gemeinschaft hat, die einander stärkt, die füreinander schaut, die füreinander da ist. Er will zum Beispiel verhindern, dass wir Gott und den Feind besser kennenlernen. Deswegen wird er alles daran setzen, dass wir die Bibel links liegen lassen, uns damit nicht beschäftigen. Er will verhindern, dass wir Teilhaber in Gottes Reich werden. Wisst ihr, ich habe gemerkt, es gibt ein Kennzeichen, das ich seit 40 Jahren in jeder Gemeinde, mit der ich in Kontakt gekommen bin, erlebt habe. In jeder Gemeinde ein Punkt, der gleich ist. Jede Gemeinde ist im Kampf. Jede. Die einzige Frage ist, kämpft sie an der Front oder in der Kaserne? Das ist die einzige Frage. Leider in Europa sehr häufig in der Kaserne statt an der Front. Die Frage ist nun, wie sollen wir uns verhalten? In Bezug auf Gott sollen wir uns beugen, ihm vertrauen. In Bezug auf Satan sollen wir aufstehen, Rückgrat zeigen, widerstehen, ihm die Stirn bieten. Ich komme nochmals zurück zu diesem Angriff der Fallschirmjäger. Ich meine, dieser Krieg ist in der Zwischenzeit historisch ausgewertet. Man weiß, was, wo, wie passiert ist. Und man hat dann herausgefunden in der Aufarbeitung, dass viele dieser Fallschirmspringer ihren Auftrag gar nicht wahrgenommen haben. Die sind gelandet und haben sich zuerst mal versteckt. Einige haben gewartet, bis es hell wird. Einige haben sich sowieso gerade schlafen gelegt. Eine Gruppe dieser Fallschirmjäger hat den Auftrag wahrgenommen und kam auf einen Bauernhof zu. Und sie dachten, da ist der Feind, hat sich dort verbarrikadiert. Und sie wollten diesen Bauernhof stürmen und merkten dann aber beim Herannahen, da gab es Gesang, da gab es Musik, da gab es ein Gejohle. Und sie haben sich gedacht, der Feind fühlt sich aber ziemlich sicher. Und sie stürmten diesen Bauernhof und staunten nicht schlecht, als sie ihren eigenen Kameraden gegenüber standen. Die hatten sich dort versteckt, statt den Auftrag wahrzunehmen, hatten im Keller einen Haufen Likör gefunden und waren sturzbetrunken. An der Front, kampfunfähig. Ich denke, das ist ein Bild für manche Christen. Wir stehen an der Front, ob wir das wollen oder nicht. Wir stehen in diesem geistlichen Kampf. Wir haben einen Feind. Aber wenn wir damit nicht rechnen, dann ist es ungefähr so, wie wenn wir uns in diesem Bauernhaus verbarrikadieren. Wie sollen wir jetzt am besten umgehen damit? Petrus gibt uns da eine ganze Reihe Hinweise. Er sagt zuerst einmal, seid besonnen. Je nach Bibelübersetzung heißt es auch, seid nüchtern. Also wir brauchen eine realistische Sicht von unserem Feind. Wir müssen wissen, was er vorhat. Ich sah mal eine Dokumentation von einem Ranger in Südafrika, der in einem großen Nationalpark für verschiedene Tiere zuständig war, unter anderem auch für Löwen. Und er ist den Löwen in der freien Wildbahn begegnet. Und man hat ihn dann gefragt, ist es nicht extrem gefährlich? Also auf was musst du da achten? Und er sagt, es gibt nur zwei Regeln, aber diese sind unglaublich wichtig. Du darfst keine Angst haben vor Löwen, aber du musst einen riesen Respekt haben vor ihnen. Keine Angst, aber Respekt. Manche Christen, die leben in einer ständigen Angst vor dem Feind. Sie sehen hinter allem, hinter jedem Busch einen Dämon. Alles dreht sich, jedes Problem ist irgendwie dämonisch verursacht und muss wieder ein Dämon ausgetrieben werden und so weiter und so fort. Das ist nicht ein nüchterner Umgang, ein besonnener Umgang. Petrus sagt auf der anderen Seite, seid wachsam. Da geht es eben um diesen Respekt, diesen gesunden Respekt, den wir haben müssen. Denn es gibt auch Christen, für die ist der Teufel so wie ein Schmusekätzchen. Wir sind dem weit überlegen und der kann uns gar nichts anhaben. Und bis hin, dass ich Christen kennengelernt habe, die behaupten, der Teufel, das ist nur ein Bild für das Böse, keine Person. Schon Petrus hier sagt, das ist eine Person. Also Überheblichkeit ist ein schlechter Ratgeber im Umgang mit dem Feind. Überheblichkeit, da kommt mir immer ein Beispiel in den Sinn. Es hat sich bei mir eingeprägt, Muhammad Ali, einige werden ihn noch kennen vom Hören sagen. Er war x-facher Boxweltmeister. Er hat sich selbst als the greatest bezeichnet, der Größte. Und eines Tages war er mit dem Flugzeug unterwegs und das Flugzeug war auf der Startbahn, wollte gerade starten und kam die Stewardess vorbei und hat gesehen, dass Ali nicht angegurtet war. Und sie ging auf ihn zu und hat gesagt, Mister, legen Sie bitte Ihren Sicherheitsgurt an, wir wollen starten. Ali schaute sie so verächtlich an und sagte, Lady, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Sie lächelte ihn an und sagte, ja, das stimmt, aber Superman braucht auch kein Flugzeug. Also, das ist Überheblichkeit. Und wir sollen wachsam sein statt überheblich. Im kleinen Brief von Judas können wir Folgendes lesen in Vers 9. Selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Es gibt nur einen Engel, der Erzengel genannt wird in der Bibel. Und das ist Michael. Also er scheint im obersten Bereich der Engel zu sein, einer der stärksten, einer der mächtigsten Engel. Und sogar er selbst geht respektvoll mit dem Feind um und sagt, das Gericht gehört Gott. Dieser Widerstand, den wir leisten sollen, besteht im Glauben, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Wir müssen dem Teufel die Stirn bieten, statt ihm Tür und Tor zu öffnen. Und das geschieht im Vertrauen. Im Vertrauen auf Gott. Corrie ten Boom hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, indem sie sagte, Gott stimmt immer für uns. Der Teufel stimmt immer gegen uns. Der von beiden, für den wir stimmen, der bestimmt uns. Also da entscheiden wir. Jesus Christus selbst hat dem Teufel praktisch immer widerstanden, indem er Gottes Wort zitiert hat. und hat allen Angriffen durch Gottes Wort widerstanden. Und dann sagt Petrus noch, ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt seid. Dieser geistliche Kampf bewirkt Leiden oder kann Leiden bewirken. Und wenn wir dieses Leiden erleben, dürfen wir wissen, das verbindet uns mit allen Christen rund um den ganzen Erdball. Alle stehen in dieser geistlichen Schlacht. Alle sind wir darin verbündet. Und das kann uns viel Trost geben. Petra, ein 12-jähriges Mädchen, war beim Sommerlager, Jungscharlager mit dabei, hat dort die Botschaft von Jesus zum ersten Mal gehört und war so tief ergriffen, dass sie ihr Leben unbedingt diesem Jesus anvertrauen wollte. Sie ging zu ihrem Jungscharleiter und hat ihm das gesagt, er hat ihr das alles erklärt. Und dann hat sie gebetet und hat Jesus ihr Leben anvertraut, ihn gebeten, in ihr Leben hineinzutreten und sie zu befreien, zu entschulden von aller Schuld. Und dann sagte sie Amen, öffnete die Augen und der Jungscharleiter sah sie an und sah ein riesiges Strahlen. Und er fragte sie, Petra, was ist jetzt gerade mit dir passiert? Und dann sagte sie, ich bin eine Tochter Gottes geworden. Jesus lebt in mir. Ich habe eine Beziehung zum Vater im Himmel bekommen. Der Jungscharleiter sagte, ja, das ist so was Herrliches, so schön. Aber weißt du, es gibt auch einen Feind, der will dir das wieder ausreden. Der will dir so begegnen, dass du denkst, das habe ich mir alles nur eingebildet, das stimmt alles gar nicht und so weiter. Was machst du, wenn dieser Feind bei dir anklopft? 12-jährig, ist wirklich passiert. Sie überlegt einen Moment und sagt, dann schicke ich Jesus an die Tür. Geistlich reif. Genau, schicke ich Jesus an die Tür. Jesus lebt in uns und er ist der, der den Kampf aufnimmt in uns, durch uns mit dem Feind. Und deswegen stehen wir auf der Siegerseite. Ich will beten. Danke, Jesus, dass du Satan besiegt hast. Dass wir es mit einem brüllenden Löwen zu tun haben, der nicht mehr einfach verschlingen kann, sondern du bist der Sieger. Und wir dürfen auf deiner Seite stehen, auf der Siegerseite. Danke für dieses riesige Vorrecht. Und hilf du uns, in diesem geistlichen Kampf immer wieder an dir festzuhalten, im Vertrauen auf dich zu wachsen und dich an die Tür zu schicken. Bei allen Anfechtungen und Kämpfen, in denen wir drinstehen. Amen.